Be Odd With. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Die Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Anruf.
Der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin.
Herzlich willkommen zu Bei Anruf. Schön bist du da. Oder soll ich doch sagen, guten Morgen, Eliane.
Guten Morgen, Karin. Wir reden heute über Schlaf. Schlaf bei Kind, Schlaf von den Eltern. Was ist normales Schlafverhalten? Was für Schlafsettings gibt es? Über all das und noch mehr wollen wir heute miteinander reden. Karin, was brauchst du zum gut schlafen?
Oh, ich habe es gerne kuschelig und warm. Ich mag mich in eine Decke reinkuscheln. Außer im Sommer, dort möchte ich es nicht zu warm haben. Da lenkt mir eine dünne Decke. Und was mir auch noch wichtig ist, ich habe es gerne dunkel und ruhig. Und du?
Ja, da kann ich bei vielem zustimmen. Ich habe gerne ein bisschen Licht. Ich muss irgendwo eine Lichtquelle haben. Und ich glaube, so Sachen sind ja auch total unterschiedlich und auch davon abhängig, was man sich so gewöhnt ist. Und gerade bei der Gewöhnung, wenn man da mal so her schaut, oder? Ich glaube, Schlafverhalten verändert sich ja sehr im Verlauf des Lebens.
Mhm. Gerade wir als Erwachsene zum Beispiel, wir haben ja einen Tag-Nacht-Rhythmus, der auch wieder soziokulturelle Einflüsse hat. Also wie früh ist es bei uns üblich, zum zu arbeiten? Machen wir eine Siesta? Oder ist es bei uns am Tag so heiß, dass wir doch erst am Oben rausgehen, um zum Beispiel soziale Kontakte zu haben? Oder ich meine, in der Ferien, gell, wenn auf der Piazza noch Scheia Weia ist, dann ist plups halb eins und du sitzt immer noch draußen. Als Beispiel. Mm.
Genau, das ist an gewissen Orten definitiv so. Aber so bei uns im normalen Alltag wahrscheinlich weniger. Ja.
Definitiv weniger. Und was halt auch noch ist, gell, wenn Kinder dazukommen, ändert sich das alles.
Ja, absolut. Also wenn Kinder dazukommen, dann ist der Schlaf, sag mal, bei den meisten nicht mehr das, was vorher war. Und man wird da recht hart auf die Probe gestellt. Und ich glaube, da wollen wir ja mal anfangen, oder? Mhm. Mit dem Schlaf von Neugeborenen im ersten Lebensjahr und was das so für einen Einfluss hat. Ich persönlich habe also das Gefühl, dass Schlaf geht eigentlich Hand in Hand mit dem Hungergefühl vom Kind oder mhm. mit dem Stillen und mit dem Füttern.
Auf jeden Fall. Neugeborene haben ja sehr kurze Wachphasen, abgelöst von Schlafphasen. Teilweise ist ja das so ein fließender Übergang. Also ich mag mich erinnern, du sicher auch, du hast dein Kind gefüttert und dann ist es währenddessen eingeschlafen und dann hast du es angelegt oder hast es noch bei dir behalten und schwupps ist es wach gewesen und hat wieder irgendwie Hungerzeichen gezeigt. Oder du hast gedacht, das sind Hungerzeichen, wir kommen sicher noch zu dem. Wobei ich da vor allem beim Stillen muss sagen, Stillen nach Bedarf oder das Cluster Feeding nicht unbedingt rhythmusabhängig sind, respektive, Entschuldigung, nicht von einem Rhythmus kann gesprochen werden. Neugeborene und junge Säuglinge müssen den nämlich noch gar nicht haben. Das Problem ist dann da vor allem in der Nacht, weil es entsteht ein Misfit vom elterlichen Schlafbedarf. Und von dem Neugeborenen oder jungen Säugling, der noch gar kein Tag-Nacht-Rhythmus hat.
Ja, klar, der Säugling hat auch noch nicht das Gefühl und er hat auch nicht das Bedürfnis, das zu unterscheiden wie mir, oder? Er hat einfach, wenn er Hunger hat, wieder wach und fordert das auch entsprechend ein, ja. Und das ist natürlich dann für Eltern, die in der Nacht möchten schlafen, verständlicherweise, dann kann das zur Herausforderung werden.
Und der Neugeborene und vor allem junge Säugling brauchen die sogenannte Koregulation. Also sie können sich regulieren mit Hilfe von aussen, mit Übernähe, Geborgenheit, Ruhe. Und das gibt auch wieder Sicherheit. Und genau das braucht es, für in den Schlaf zu kommen, damit sich ein Mensch allein entspannen kann. Magst du dich noch erinnern, Elian, wo du noch so kleine Kinderleins daheim gehabt hast?
Mhm. Hey, ja, da habe ich natürlich zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen, gell? Mhm. Also gestartet sind wir ja mit den Drillingen, das sind unsere ersten Kinder gewesen. Und da war es schon recht anders gewesen, als jetzt nachher mit unserem Einling. Aber du sagst es natürlich, eben, unsere Babys haben uns die ganze Nacht gebraucht und sie haben sehr viel Regulation gebraucht von uns. Also unsere drei sind nicht einfach so locker wieder eingeschlafen nach dem Stillen oder Füttern ablecken und dann ist es gerade irgendwie gut gewesen, sondern sie haben recht viel Unterstützung gebraucht. Sie haben die Nähe, dass sie getragen werden, das in Schlaf schaukeln, das haben sie sehr, sehr fest gebraucht gehabt bei uns, ja.
Das stimme ich gerade mit ein. Bei uns waren es auch die zwei Erfahrungen gewesen. Bei uns in Anführungszeichen nur mit den Zwillingen, wo das Bedürfnis nach Nähe sehr stark eingefordert haben, die eigentlich nur auf uns geschlafen haben, also in der Nacht vor allem. Mhm. Bei uns waren es strenge 3 Jahre gewesen, bis das mit dem Schlaf endlich entspannter angegangen ist, respektive ruhiger und vor allem auch mal mehr als 2 oder 3 Stunden am Stück Schlaf möglich ist gewesen für uns Erwachsene. Ja. Und was du jetzt auch sagst und ich ja auch bestätige, weisst, rein evolutionsbiologisch, wir sind ja Rudeltiere. Also alle Säugetiere haben ihre Jungen bei sich und man darf nicht vergessen, so ein Hirn von einem Baby, das ist darauf getrimmt, sage ich jetzt mal, hey, ich muss überleben. Ich darf nicht von einem Säbelzahntiger gefressen werden. So alt ist das Hirn, weil das Kind weiss nicht, wo es reingeboren worden ist. Und es möchte beschützt werden, es möchte ja überleben. Und wenn du überlegst, damals in der Steinzeit, man hat noch keine Höhlen gefunden bei den Höhlenmenschen, wo man gesehen hat, ah, das ist der Schlafraum, Schlafhöhle von den Eltern und hier für die Kinder.
Du meinst, es haben alle zusammen geschlafen?
Es haben definitiv alle zusammen geschlafen. Und noch ein kleiner Wink von mir jetzt als Physio, zum Beispiel durch den Moro-Reflex, der Schreckreflex, den so junge Säuglinge noch haben, wo die Ärmel auseinandergehen und dann gehen sie zusammen und schließen sich, halten etwas fest. Das ist, dass sie sich damals noch, wo Eltern mehr Fell hatten, dass sich die Kinder bei Gefahr am Fell festheben konnten. Und die Eltern konnten flüchten bei drohender Gefahr. Mhm. Also auch da...
Ah, spannend.
Ja. Das ist noch nicht weg. Also die Hirne von diesen Babys sagen immer noch, hey, hallo, beschütze mich, sonst überlebe ich hier nicht. Mhm. Und wie du und ich selber erlebt haben, unsere Kinder haben sehr klar signalisiert, ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit, vor allem in der Nacht.
Ja. Hey, wo du das jetzt mit dem Reflex gesagt hast, ist mir jetzt gerade ein Bild vor Augen gekommen von einer unserer Töchter und die hat das so häufig gehabt im Schlaf, dass sie, wenn sie eingefüßelt ist, das plötzlich hat sie gemacht, pack, und dann sind die Hände kurz raus und dann hat sie rasch gezuckt und dann hat sie aber dann wieder irgendwie... Wenn sie die Kurve gekriegt hat, hat sie weitergeschlafen.
Ja, genau. Mhm. Sehr schön beobachtet. Spannend. Wir kommen noch dazu. Es gibt nämlich so Phasen im Schlaf, verschiedene Schlafphasen. Sie sind teilweise bei Säuglingen und jungen Kindern nicht konkurrent bei den Erwachsenen. Aber wir kommen dazu. Einmal zum, was mich jetzt noch interessiert, und weil ich ja das weiss, kann ich dich ja fragen und so hören sie ja dann auch alle. Rhythmus und Schlafbedarf.
Aha.
Wie ist das bei euch gewesen? Und ich weiss, dass das unterschiedlich ist.
Ja, das ist so, das ist so. Ich meine, Drillinge sind nicht die Norm, aber bei ihnen haben wir ganz klar einen Rhythmus gehabt. Und ich möchte aber auch dort sagen, oder ganz fest betonen, ein Rhythmus heisst ja dann nicht, dass ich meine Kinder lassen brüllen oder warten, bis es wieder Zeit ist, um sie zu füttern. Sondern der Rhythmus kommt eigentlich aus der Neo-Zeit. Wo am Anfang ganz, ganz fest darauf geschaut worden ist und protokolliert worden ist. Sogar beim Stillen ist gestillt worden und dann gewogen worden, wie viel Gramm das Kind zu sich genommen hat, weil es unerlässlich ist, dass man das dokumentiert und das Kind eigentlich das Baby nicht darf an Gewicht verlieren. Darum ist das ganz genau dokumentiert worden. Und natürlich kann man dann, wenn man weiss, wie viel es trinkt und an der nächsten Mahlzeit wieder muss haben, dann findet es da so eine Art Gewöhnung, oder? Und das ist natürlich auch hilfreich, jetzt gerade für uns nachher gewesen, wo wir dann von der Neo-Zeit wieder heimgekommen sind. Sie haben sich natürlich auch müssen können melden, also haben wir auch gewartet und geschaut, ob sie sich dann wirklich melden, wenn sie Hunger haben. Aber wir haben dann auch geschaut, dass wir den Rhythmus eigentlich wieder wie ich beibehalten könnte, weil mit 3 Kindern, ich habe gestillt und abpumpt und gekröppelt, bei 3 Kindern wäre das einfach schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen, dass ich jetzt irgendwie alle lala. Irgendeine ist gekommen, aber ich muss auch sagen, wenn Kinder natürlich auch so in die Welt starten, die sind ja auch im Schlaf in dem Sinn sondiert worden und haben ja auch im Schlaf quasi Milch bekommen, dann sind sie sich ja so gewöhnt und für sie ist es dann auch kein Stress gewesen. Also sie sind wie auf den Rhythmus zum Glück schon eingespuret gewesen und das haben wir dann auch so weitergezogen. Und wenn das Kind mal vorher Hunger gehabt hat, dann haben wir natürlich ein bisschen etwas gegeben, aber einfach, dass sie dann auch an der Hauptmahlzeit wieder wie können mittrinken konnten, sodass wir dazwischen irgendwie zu Schlaf gekommen sind. Oder? Ich meine, ein 4-Stunden-Rhythmus klingt jetzt nach viel, aber wenn du quasi, also bei uns ist eine Stunde gegangen mit dem Füttern, wickeln und wieder ablegen, dann schlafen sie nicht gerade ein. Dann musste ich noch abpumpen und Fläschchen und Zeug abwaschen. Also da bist du nachher, oder bist 2 Stunden wach und in 2 Stunden kommen sie dann eigentlich schon wieder. Also so viel Zeit ist das nicht, oder? Von dem her, das ist natürlich eben, das ist nicht die Norm und das ist da definitiv hilfreich gewesen, dass wir da den Rhythmus gehabt haben. Und meine andere Erfahrung war mit der Einlingstochter. Ja, das war ganz anders natürlich. Bei ihr habe ich nur gestillt und ich hatte sie auch von Anfang an bei mir gehabt. Und wir haben eigentlich dann sehr gut zusammengefunden. Das war wirklich sehr eine schöne Erfahrung gewesen, im Vergleich zu dieser doch strengen, von Schlafmangel geprägten Phase. Dass ich einfach geschaut habe, was sie braucht, oder? Und wie häufig dass sie möchte trinken möchte. Und dann haben wir aber dann gleich auch in dem Sinne einen Rhythmus gefunden. Aber der hat sich einfach ergeben aus dem, was sie gebraucht hat. Und entsprechend auch noch sonst mit dem, sage ich mal, Alltag, den wir hatten.
Da würde ich noch gerne nachhaken. Magst du mal noch erzählen, wie die Schlafsituation, weißt du, wenn du die mal beschreiben könntest, was ist so signifikant anders gewesen? Du hast den Einling anders schlafen gelegt in der Nacht als Drilling.
Ja, kann man sagen. Also Drilling haben wir gar nicht können schlafen legen. Wir haben sehr, sehr viel müssen schaukeln. Da war nichts mit legen und leider auch nicht mit auf uns drauf legen. Das haben sie auch nicht, weil sie sehr motorisch unruhig waren. Bei der Einlingstochter war es genial gewesen. Also da hatte ich ein Geschenk gehabt, dass ich die gestillt habe und sie war eigentlich noch wach gewesen und ich habe sie sogar wach können, einfach neben mich ins Bett legen. Und sie hat ein Nestchen gehabt. Wobei, ich muss allerdings auch sagen, das habe ich eben auch mega spannend gefunden. Ich glaube, das ist so 3-4 Tage, nachdem wir daheim waren, hat sie am Abend extrem häufig stillen. Also ich habe sie wirklich um 7 Uhr gestillt, dann ist sie um 8 Uhr nochmal gekommen und dann hat sie um 9 Uhr wieder angefangen zu brüllen. Also sie wäre eigentlich irgendwie sicher alle Stunde ist sie unruhig geworden und hat wieder an die Brust gewählt, bis ich mal gemerkt habe, da mag ja gar nicht mehr in das Kind rein, oder? Also es ist wirklich sie ist bumsvoll gewesen. Also da habe ich gemerkt, das geht, ist irgendwie nicht. Und habe dann angefangen zu überlegen, gut, Schlaf ist nicht nur, wenn ich satt bin, sondern, wie wir vorher schon besprochen haben, es gibt ja auch noch andere Zeichen. Ich muss mich einfach sicher fühlen, geborgen fühlen und Nähe haben. Und dann habe ich nach wirklich so 2-3 Tagen habe ich gemerkt, okay, also das braucht sie gar nicht. Da habe ich sie gestillt und dann habe ich sie ins Tragtuch genommen. Und dann hat sie dort können einschlafen und dann ist dann einfach 3 Stunden bei mir im Tuch drin gewesen, bis ich sie dann wieder können stillen. Und ich habe gemerkt, es ist nicht immer, wenn ein Kind unruhig wird oder ein Säugling, besser gesagt, es ist nicht immer, wenn ein Säugling unruhig wird, dass es dann immer Hunger ist.
Ja, genau.
Das ist für mich schon eine spannende oder wichtige Erkenntnis gewesen, weil sonst wären wir da allenfalls in einen komischen Teufelskreis reingekommen. Ja.
Du hast sehr wichtige Sachen ansprechen. Also das eine ist das mit dem Schlafort, sage ich jetzt einmal. Man unterscheidet ja dort das Bedsharing und das Co-Sleeping. Bedsharing bedeutet, du tust die Schlaffläche teilen. Das haben wir übrigens auch mit unserem Einling gemacht. Also es ist sehr witzig, dass sich da bei uns die Geschichten eigentlich wiederholt haben, dass sie so deckungsgleich sind. Und das Co-Sleeping bedeutet im gleichen Schlafraum. Also wir haben auch aus reinem Platzmangel haben wir nicht können zu viert in unserem Bett schlafen, wo sie Babys waren, weil wir auch irgendwo, ganz ehrlich, ich meine, es sind unsere ersten Kinder gewesen, wie bei euch auch aus der Neo gekommen. ich natürlich als Fachperson, gell, hey, mei, du darfst die Baby nicht bei dir im Bett haben, du darfst nicht an der Brust einschlafen lassen, Sitzprophylaxe, zu dem komme ich noch. Riesige Angst gehabt vor dem plötzlichen Kindstod. Das war mir massiv im Nacken gewesen und das sind, also ich muss schon sagen, also der Babyschlaf in der Nacht, das war für mich nicht entspannend gewesen, sehr lange nicht entspannend. Und dann mit dem Einling ist einfach das allerhöchste Gut gewesen, Schlaf. Egal wie, egal wo. Wir wollen einfach alle schlafen. Und wir haben einfach geschaut, dass wir genug viel Platz haben. Wir drei in unserem Elternbett. Und das ist auch wunderbar gegangen. Hey, und dann war Einling von Anfang an bei uns gewesen. Also ich bin ja, ich muss jetzt gerade mal irgendwie überlegen, ich glaube, Einling ist irgendwie am Donnerstag in der Morgenstunde auf die Welt gekommen. Und am Samstag habe ich gefunden, ich will heim. Es war Sommer gewesen, es war heiß gewesen im Spital. Und ich habe gefunden, bei uns daheim ist alles ein bisschen gemütlicher. Hey, und ab dann ist das so gewesen. Kinderlein, es ist jetzt dunkel. Ich will im Bett schlafen, im Liegestillen. Von mir aus an der Brust ist mir gleich. Und dann haben wir das so gehabt. Wir haben auch abgrenzt gehabt. Das war auch eine Angst von mir, über das Kindli rollen. Dass ich da so einen Schutz habe, dass das Kindli von mir einen Schutz hat, je nachdem, so in einer Art Nestle auch gemacht haben. Dass das Kind so ein bisschen einen Schutzwall hat. Und wenn sich der Kleine gemeldet hat, dann irgendwie im Halbschlaf da meine Buse angehabt und dann irgendwann sind mal beide eingeschlafen. Oder ich habe teilweise gar nicht so genau mitbekommen, weißt du? Also das ist ja auch noch der Vorteil, gell? Wenn du nächtliches Stillen, du regulierst dich mit den Hormonen und so eben schon auch. Also das ist schon auch eine gute Geschichte mit dem Stillen. Und da gibt es ja immer wieder das Für und Wider, aber mir geht es gar nicht darum. Mir geht es darum, wir haben für uns als Familie eine Art gefunden, dass wir alle gut können schlafen können. Und das ist das höchste Gut. Weil,
ja, absolut.
Da möchte ich den Ball gerade dir zuspielen. Weißt, wenn du eben nicht schlafen kannst, wenn eben ein Kind so viel weint in der Nacht und so oft kommt und so eine lange Einschlafbegleitung braucht und ich rede jetzt immer für das neugeborene Alter oder vielleicht du dann gerade nochmal speziell, sondern auch später. Ich meine, wenn du 4 Monate, 5 Monate, 8 Monate immer wieder unterbrochenen Schlaf hast, das macht doch etwas mit deinem Hirn.
Ja, absolut. Also Schlaf ist die Regenerationsphase schlechthin, die wir brauchen. Wenn wir zu wenig Schlaf haben, dann hat das körperliche Folgen, wie zum Beispiel auch ein reduziertes Immunsystem und natürlich auch psychische Folgen, die es haben kann. Was jetzt genau und nach wie vielen Wochen, Monaten oder was weiß ich, Schlafmangel, das dann zutrifft, das ist hoch individuell. Aber Schlafmangel ist wirklich ein Faktor, der das Risiko für psychische Erkrankungen kann erhöhen. Und das jetzt nur, um so die wichtigsten zu nennen, ist natürlich bei postpartaler Depression der Fall. Oder? Das ist ein ganz wichtiger Einflussfaktor, nebst mangelnder sozialer Unterstützung und einfach der ganzen Umstellung, psychisch, emotional wie auch hormonell, ist der Schlafmangel ein Risikofaktor. Oder auch zum Beispiel für eine Angststörung zu entwickeln. Ja, ich kenne das ja auch. Ich meine, als wir heimgekommen sind mit dem Drilling, haben wir die ersten 2 Nächte haben wir 2 bis 4 Stunden geschlafen. Wir haben nicht mehr geradeaus können denken. Oder? Also wirklich, nein, du kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Wenn du 2 Wochen lang 2, 3, 4 Stunden schlafst. Und ich wusste, das haben wir wie nicht durch. In dieser Zeit hatte ich auch Angst gehabt, wie soll ich das machen? Irgendwann schlafe ich ein und lasse ein Kind fallen. Und zerrige Gedanken. Das sind völlig normal, die hatte ich auch gehabt. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss etwas machen, weil sonst, wir müssen irgendwie Hilfe organisieren. Weil sonst geht das nicht. Oder? Und das sind in dem Fall für mich jetzt noch also unangenehme, aber in dem Sinne noch normale Angstgedanken gewesen, zu Recht. Aber das kann sich natürlich dann auch zu einer Angststörung auswachsen, dass man dann ja nur noch Angst hat, oder dass die Angst einem dann lähmt, oder dass noch weitere Symptome dazukommen und das Ganze überhand nimmt. Oder? Also deswegen, das ist wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen.
Ich bin völlig bei dir, ja. Ich meine, wir als Eltern sind damals voll in dieser Geschichte drin gewesen, wo wir gedacht haben, wir drehen fast durch. Und eben die Angst, die ich vorher angesprochen habe, wegen dem plötzlichen Kindstod, ich meine, es sind Frühchen gewesen, dort schnellt die Prozentualzahl nach oben, oder? Frühchen, dann...
Haben ein höheres Risiko.
Viel höheres Risiko, ja. Dann sind sie, ja, und dann einfach alles ist irgendwie... Also, wie gesagt, rückblickend bin ich natürlich auch in dieser Bubble gewesen mit den Hormonen und alles, ich wollte alles richtig machen, bin ich auch ganz ehrlich, so wie es im Lehrbuch steht, oder? So muss ich das jetzt machen. Und ich habe ja die, wenn ich es vorher angesprochen habe, die Sitzprophylaxe, das Sudden Infant Death Syndrome, also der plötzliche Kindstod, die Prophylaxe, die habe ich noch alle gekannt. Und natürlich ist klar, das Kind im eigenen Bett schlafen, in einem Schlafsack, natürlich nächtlicher Schlaf, darf das Kind nur in Rückenlage sein, eine rauchfreie Umgebung, inklusive Passivrauchen, also auch Kleider und Haare können da noch Spuren haben. Und natürlich in der Schwangerschaft ist schon das ein Thema, dass das Rauchen Nikotinaussetzung soll vermieden sein. Vermeidung von Überwärmung ist ganz ein wichtiger Faktor. Optimal ist da eine Raumtemperatur von 18 Grad.
Hey, aber da muss ich im Fall gerade etwas dazu sagen, das ist enorm schwierig. Das ist heutzutage in den modernen Bauten gar nicht schlicht und ergreifend nicht möglich. Also, da kriegst du gar nicht, ich krieg das gar nicht ab, sonst müsstest du irgendwie den ganzen Tag mit Sperrangel weit offenem Fenster schlafen. Aber gut, ich glaube, dann muss man halt einfach auch anpassen, oder? Dann muss man eben auch nicht so einen dicken Sack kaufen, dann muss man keinen Wintersack mit langen Ärmeln kaufen, sondern ja, das sind ja Sachen, die sind dann auch genau da dazu, ist auch, sind auch die Hebammen, Gott sei Dank, da, dass man das dann irgendwie kann anschauen kann, finde ich.
Das finde ich im Fall auch da noch ein Kränzchen winden an all die Hebammen, die heimgehen und diesen Familien helfen in den ersten Tagen. Und auch da ist noch ein Thema, also Hebammen mache ich jetzt noch schnell den Link mit Stillen und Stillberatung, das machen sie ja auch, weil laut WHO ist Stillen im ersten Lebensjahr auch nochmal ein Faktor, wo eine Prophylaxe ist, wie auch keine Küsse, keine Decke, keine Plüschtierli im Bettli und unbedingt das Kopfende frei sein. Und der Nucki kann abgewehrt, aber soll kein Zwang sein.
Ja.
Ich mache jetzt hier noch kurz einen Link mit Nucki und mache hier den Übertitel dazu Hilfsmittel. Also Nucki sehe ich auch als Hilfsmittel an. Und gerade in diesem frühen Alter, also in diesem jungen Säuglingsalter und dann noch mit Schlafmangel, sind so Hilfsmittel sehr verlockend. Ich tue jetzt gar nicht alle aufzählen, weil ich will überhaupt nicht etwas in eine Negativliste einfügen, sondern es gibt einfach so Teile, die man sich zutun kann, die die Eltern sehr entlasten. Und ich finde, punktuell und zeitlich begrenzt sind die wirklich sehr hilfreich und sie sind auch sinnig.
Ja.
Bevor, wie du es gesagt hast, bitte, bevor eine Mama, ein Papa in eine Erschöpfungsdepression fallen oder in der Überforderung in das Kind, müssen wir auch ansprechen, etwas zu leid tun, in der Überforderung, bitte, bitte, lieber dann doch zu so einem Hilfsmittel greifen, als etwas machen, das noch eine lebenslängliche Schädigung könnte auslösen. Ich sehe aber hier auch ganz wichtig bei diesen Hilfsmitteln, dass es zu einem Ausschleichen kommt. Und die Selbstregulationsfähigkeit eines Kindes unterstützen.
Ja.
Und da kommen wir dann wieder zu diesen Faktoren, was wir vorher genannt haben, zu der Co-Regulation. Eben immer noch Co, es ist ein es helfen dem Kind.
Ja, du meinst, wir müssen helfen, oder?
Also möglichst
mit wenigen Hilfsmitteln. Wenn du mich sehen würdest, du mich schon sehen grinsen, weil ich...
I know.
Aber du weißt es ja auch, gell? Bei uns haben eben leider wir als Menschen mit Körpernähe bei den Drillingen nicht ausgelenkt. Also wir haben es ja schlicht nicht geschafft, drei Kinder irgendwie die ganze Zeit zu tragen, beziehungsweise eben das nicht haben wollen auf uns legen. Aber bei uns ist zum Beispiel so ein Hilfsmittel, und das erwähne ich, weil das natürlich etwas ist, wo viele anwenden. Bei uns ist jetzt zum Beispiel ganz klar, beim Mittagsschlaf haben unsere Drillinge zwei Jahre lang im Kinderwagen gemacht. Und das ist, weil es oder es funktioniert ja nicht bei allen, aber bei sehr vielen sehr gut, weil es dann leicht vibriert und weil es ein bisschen rollt. Und so, das ist ja eigentlich auch die Bewegung, die das Baby auch aus dem Mutterleib kennt. Das ist im Fruchtwasser und es wabert ein bisschen hin und her und es rauscht ein bisschen und so. Und manchmal sind so Strassengeräusche gerade noch irgendwie gut, oder? Also das ist häufig Ja, manchmal ist es, wenn es ganz still ist, fast schwieriger für Babys zum Einschlafen, wie wenn ein bisschen vertraute Geräusche rum sind. Mhm. Und bei uns war das zum Beispiel so etwas gewesen, oder? Also ja. Wir haben das Hilfsmittel gebraucht, auch dass alle einigermaßen gleichzeitig einschlafen. Mhm. Und wir haben dann auch zeitweise, sind wir dann auch 2 Stunden gelaufen. Phasen hat es gegeben, wo wir dann nachher haben können, den Wagen noch mal stehen. Aber es war das Wichtigste, gewesen, dass die Kinder können zur Ruhe kommen können, weil ein guter Tagsschlaf ist wiederum auch förderlich für einen guten Nachtschlaf.
Richtig.
Wenn sie schon total überreizt sind, dann wird es am Abend auch schwieriger. Also ist das für uns halt ein Hilfsmittel gewesen, den im Kinderwagen zu haben. Und klar, ich habe mir, wie du gesagt hast, mit der Gewöhnung natürlich auch gedacht, ja bravo, wie kriege ich das wieder weg? Mhm. Weil es hat auch Phasen gegeben, wo es bei uns ganz übel war. Am Abend haben wir sie in den Kinderwagen getan, ist es 5 Minuten gegangen und sie haben geschlafen, wir haben sie können zurück ins Bett legen. Im Bett ist es 1,5-2 Stunden mit Schrei und Leid gegangen. Mhm. Oder? Und dann bist du so an dem Punkt, wo du einfach, also von der Nacht reden wir jetzt noch nicht, wir reden nur vom Einschlafen, wo wir das auch das Hilfsmittel hat, dann auch phasenweise einfach genutzt haben. Wir haben einfach gesagt, wir mögen nicht mehr anders. Aber es ist uns klar gewesen, wir müssen es nachher wieder abgewöhnen. Und beim Mittag habe ich gefunden, ja meine Güte, also spätestens mit 3 macht eh niemand mehr einen Mittagsschlaf. Jetzt fangen wir in unserem Alter vielleicht wieder an, Mittagsschlaf. Nein. Ich kann wieder müde werden. Nein, Scherz beiseite. Ich meine, irgendwann macht das Kind eh keinen Mittagsschlaf mehr. Von dem her habe ich gefunden, weißt, ist das wie dann so der Situation angepasst, ja irgendwie vertretbar und verträglich. Mhm. Aber das am Abend haben wir nachher wieder müssen ganz, ganz langsam auch abgewöhnen. Und ich rede jetzt da halt auch wieder von der Drillingssituation, gell? Mhm. Und das haben wir dann, bei uns ist ja dann immer das Problem, ja 1-zu-1-Betreuung bei 3 Kindern am Abend wird noch schwierig, gell? Mhm. So, dass wir dann halt das auch so ein bisschen schrittweise dann nachher gemacht haben, das wieder langsam abgewöhnen. Und dann mag ich mich noch gut erinnern, da habe ich dann wirklich mehrere Tage nachher mit einem Kind, aber das sind es dann auch schon wieder also jährig gewesen, mit einem Kind, dann wirklich mir ganz viel Zeit genommen und mein Mann hat mit den anderen 2 so ein bisschen den Schnelleinschlaf gemacht mit dem Kinderwagen. Ja. Yeah. Aber das war auch nachher eine Zeit gewesen, wo sie gerade wieder extrem schlecht geschlafen haben, weil sie angefangen haben zu laufen. Und jetzt kommen wir eigentlich gerade schon zum Kleinkindalter. Ist das gut? Weil es gibt ja wie auch so Gründe. Es gibt ja auch so Gründe, warum Kinder schlecht schlafen. Das wäre ja zum Beispiel einer davon, motorische Entwicklungen.
Ja, die sogenannten Störfaktoren sind ja, also ich sage immer, es gibt einfach so die unbekannte X und das ist das Kind. Mhm. Und da kommt da raus, es tut mir ein bisschen leid, wenn das jetzt ein bisschen demotivierend tönt. Aber ein Kind entwickelt sich und all das kann ein Störfaktor sein. Es bekommt Zähnchen, mit dem Brei kommt auch die Verdauung, die sich verändert. Mit der motorischen Entwicklung kommt auch ein unruhigerer Schlaf, zum Beispiel, dass sie sich zwar auf den Bauch drehen können, aber noch nicht zurück oder umgekehrt. Und das stört dann eben in der Nacht auch. Und dann braucht es dann auch wieder uns, Betreuungspersonen, Bezugspersonen, die dem Kindchen helfen, sich wieder zurückdrehen oder eben auch in den Schlaf finden. Und da komme ich jetzt gerade noch mit der nächsten Koregulation. Die kleinen Kindchen brauchen Hilfe, von einer Schlafphase zur nächsten Schlafphase zu kommen. Und amix kann das, wie du es vorher sehr schön gesagt hast, es kann etwas Bewegendes sein, also so etwas, wo Wippen tut, etwas, wo eine leichte Schaukelbewegung ist und sagt das jetzt von der Hand auf dem Kindli oder auf dem Rücken tätschelnd oder eben den Kinderwagen über den Käseweg schieben, habe ich gehört, gibt es Eltern, die das machen, gell?
Ja, ich kann es nur vom Hören sagen.
Unser Lachen genau verrotet, von was wir es haben. Oder bis hin zu eben die Geräuschkulisse wie unser Herzschlag oder das Rauschen von unserem Blut, wo erinnert an die Zeit, wo sie noch in der Uterin sind, also in unserem Bauch innen.
Also und etwas ganz Einfaches. Sorry dafür, dass du anfängst. Etwas ganz Einfaches, weil du gesagt hast, eben vom Rauschen und auch einfach das Summen von unserer Stimme.
Danke,
das
perfekt.
Das einfachste Singen, einfach, dass man das aber nicht vergisst, was ist so banal, aber es steht uns ja immer eigentlich zur Verfügung.
Also ich bin ganz,
ohne, dass man etwas kauft.
Ich bin ganz ehrlich, also das mit dem Singen, wenn ich dann so mich zum 17. Mal aufgestanden bin, war mein Summen, glaube ich, eher ein Krächzen und es hat keine Melodie mehr gehabt, sondern einfach ein Brummen.
Liebe Karin, ich kenne jemanden, das wärst du, wo mir einen Spruch erzählt, ich weiss leider nicht mehr genau, wie das Sprichwort geht, aber letztlich ist nachher die Quintessenz davon, dass die Mami gar nicht singt und summt, um das Kind zu beruhigen, sondern um sich selber zu regulieren.
Richtig. Genau, ja. Das habe ich gesagt. Ja, sagt sie. Mhm, mein Paar von Deutsch kommt bis auf ja. Die Zug über.
Ja, ich tue mich, da bei dir auch mit dir einregulieren und einstimmen.
Wie ich schon einmal gesagt habe, eingangs, ich glaube, es war bei der Vorstellungsrunde, und ich habe doch gesagt, du bist amigs meine Co-Regulation.
Gell? Ja, genau.
Mhm. Also, da sind wir ja wieder gerade an. ich finde das schön, schneiden wir nachher aus, aber das war jetzt gerade sehr schön gewesen. Wir dürfen auch ein bisschen Liebeserklärungen zwischen dir machen.
Ja,
also genau. Was es uns hier zeigt, ist, dass wir erkennen, was ist das Grundbedürfnis von meinem Kind in dem Moment. Mhm. Und wie du vorher selber gesagt hast, bei dem Einling, das du beobachtet hast, ihr Grundbedürfnis ist in dem Moment gar nicht Hunger, sondern es ist Nähe. Was wieder Sicherheit gibt, was wieder Ruhe gibt, was wieder notwendig ist für den Schlaf. Und das ist so wichtig zum Erkennen. Nicht nur für den Schlaf, sondern im ganzen Elterndasein das Grundbedürfnis von meinem Kind erkennen und entsprechend zu reagieren.
Ja.
Und
das auch ist da, immer wieder Thema.
Ja. Und weisst, ich weiss es ja, wir haben es beide am eigenen Leib erlebt gehabt. Wir haben unsere Kinder ja erkannt in ihren Bedürfnissen und wir sind bindungsorientiert geblieben, wir sind in Beziehung mit unseren Kindern gegangen und wir haben alles Mögliche gemacht, um sie zu regulieren und auch uns, und sie haben trotzdem nicht gut geschlafen.
Nein, und manchmal reicht es einfach nicht und das ist einfach bitter, oder?
Das muss man das ist extrem bitter gewesen für uns, ja. Und wir sind dennoch in der Norm gewesen, wie oft der Kinderarzt zu mir gesagt hat und ein bisschen schulterzuckend trösten hat er gesagt, es ist immer noch in der Norm. Und ich so, ja, danke vielmals. Ich habe jetzt einfach
ich habe jetzt weißt du, wie du mir erzählt hast, sind sie schon enorm viel.
Sie sind sehr stark gekommen. Er hat dann andere Massnahmen vorgeschlagen, wo ich ihm dann sehr klar gesagt habe, ich werde niemals in meinem Leben so einen hohen Leidensdruck haben, dass ich das anwenden werde. Und ich möchte auf dem bleiben. Ich bin sehr bindungs- und bedürfnisorientiert von Anfang an gewesen mit den Kindern und ganz ehrlich, nachher beim Einling haben wir es genau so gemacht. Hey, was habe ich verbotenes in Anführungszeichen gemacht? Er hat bei uns im Bett geschlafen, an der Brust ist er eingeschlafen. Natürlich habe ich, wie ich vorher erwähnt, die Sitzprophylaxe, die haben wir alles eingehalten. Mhm. Aber all das Verbotenes in Anführungszeichen, all das Falsche haben wir gemacht und wir haben am meisten und am besten und am tiefsten und qualitativ wirklich hochstehenden Schlaf gehabt. Und auf das kommt es mir drauf an. Wir als Familie haben gefunden, das stimmt für uns.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, man muss auch sagen, es gibt natürlich immer noch Faktoren, manchmal merkt man die auch erst später. Manchmal weiss man es auch schon vielleicht halt von vorher. Man weiss ja auch von Frühgeborenen, dass sie, und darüber reden wir mal in einer anderen Folge, über Frühgeburtlichkeiten, was da speziell ist. Aber man weiss ja, dass sie schon auch eher Mühe haben mit der Regulation.
Absolut, das ist so.
Und dass es da halt einfach mehr kann brauchen. Und dann gibt es auch noch anatomische Gegebenheiten und von den Atemwegen. Nicht jetzt im Detail, aber wo das natürlich auch erschweren oder einen Einfluss haben, dass man zur Ruhe kommen kann. Und ich glaube, die Sachen... Eben, da kannst du sagen, da kann man noch so bindungsorientiert sein und da kann man noch so aufs Grundbedürfnis eingehen. Das hat man dann einfach wie nicht unter Kontrolle. Und man findet es nicht immer raus oder man findet es nicht immer gerade raus. Mhm. Und das ist halt enorm fordernd und auch enorm frustrierend. Und man fängt ja auch an sich selber anfangen zu zweifeln. Oder wenn man dann irgendwie die guten Ratschläge hört von anderen Müttern, die sagen, ja weißt, wir haben eben ein Einschlafritual. Und dann denke ich mir selber, ja...
Haben wir im Fall auch.
Und es ist im Fall nicht so, dass wir in den Ausgang gehen und unser Kind überall hinschleppen und irgendwie machen, was wir wollen. Und dann gibt es welche, die machen das und das will ich nicht werten. Und das ist, freut mich, wenn ihre Kinder dann so schlafen. Aber es gibt, du kannst wie alles richtig machen, in Anführungs- und Schlusszeichen, also einfach so von diesen vorgegebenen Tipps, oder? Und trotzdem hast du ein Kind oder mehrere Kinder, wo das wie nicht vertappt. Oder was viele Eltern ja auch erleben, beim ersten Kind ist es super gegangen und beim zweiten haben sie plötzlich irgendwie ein High-Need-Baby, um diesen Begriff auch noch mal in die Runde zu werfen, oder?
Jawohl, genau.
Und das Gleiche funktioniert nicht. Ja. Und eben, das ist einfach das, was einem auch den psychisch ja so kann, glaube ich, zu schaffen machen, weil man an sich zweifelt. Und dort ist es einfach so wichtig, dass man sich Entlastung holt und irgendwie in eine gewisse Akzeptanz kommt. Es bleibt einem nichts anderes übrig, aber dass man einfach muss sagen, hey, ich bin zwar da, ich kann es nicht lösen und es misst sich nicht daran, ob ich eine gute Mutter bin, wie fest mein Baby halt brüllt oder wie gut es in den Schlaf kommt. Oder sicher nicht, es misst sich sicher nicht nur daran.
Absolut, ich unterschreibe das. Und das ist auch etwas, was ich für mich als Learning mitgenommen habe und dann auch in meiner Ausbildung zur Schlafberaterin nochmal absolut bestärkt worden ist. Und du hast jetzt noch High-Need-Baby erwähnt. Ich bin ja dort auch noch in dieser Arbeitsgruppe mit dabei im Spital. Da sind ja Ärzte, Pflegende, Psychologen dabei und wir auch von der Kinderphysio, wo das eben auch gesagt wird, Eltern, ihr macht im Fall alles gut. Es ist einfach anstrengend. Und wir Erwachsenen, wir haben einfach einen anderen Schlafrhythmus und wir haben längere Schlafphasen, bis wir mal in den Tiefschlaf runterkommen, bis wir wieder in die nächste Schlafphase übergehen. Wir haben auch ein reiferes Hirn. Wir können von einer Schlafphase plus minus, ohne grosse Achtsamkeit, dass wir jetzt eigentlich verwachen sind, schlafen wir sofort wieder ein. Also ich habe keine Ahnung am Morgen, wie oft ich jetzt mich umgedreht habe. Oder? Aber die kleinen Babys eben schon. Und dort brauchen sie unsere Hilfe. Und es ist natürlich dann schon schwierig, wenn du eben eins hast, wo in einem anderen Zimmer bist und du bist aufstehen, musst dort übergehen und das dann noch korregulieren. Dann gehst du wieder zurück, liegst im Bett und findest, ich kann nicht einschlafen. Aber das ist eine andere Thematik.
Ja.
Was ich noch wichtig finde, zum Sagen, weißt du, was ist normal, was ist nicht normal, was mache ich richtig, was mache ich nicht richtig. Also, wenn ich jetzt mal die Neugeborenenphase, nochmal so schnell zusammenfasst, da haben wir gesagt, die haben keinen Rhythmus. Du kannst versuchen, mal einen gewissen Rhythmus reingehen. So ein Tag-Nacht-Rhythmus kommt dann schon. Herzlichen Glückwunsch, wenn das bei der einen dann ein bisschen früher geht. Der Durchschnitt ist breit, sagen wir es mal so. Aber durchschlafen gilt ab 5 Stunden. Und was ich da einfach noch wichtig finde, zum Sagen, das Menschlein muss aber dann auch so viele Kalorien zu sich nehmen können, dass es dann auch 5 Stunden lang satt ist.
Also tagsüber muss es sich vor allem mehr Kalorien können reinholen, also oder?
Der Magen muss genug gross sein, um so viel Essen können aufnehmen, dass mich das 5 Stunden, sage ich jetzt mal 4 bis 5 Stunden, mag satt halten und dass ich dann später ein Hungergefühl habe, dass ich mich kann melden und sagen, ich habe Hunger. Ja. Also das ist im Fall, also wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber 2 Wochen alte Säuglinge, glaube ich nicht, dass die so einen grossen Magen haben. Weißt du?
Nein, ja.
Das ich glaube, da kommt später.
Ja, genau. Ich würde sagen, da kommt ja mehr Spannbreite rein, wenn auch Beikosten zukommt und du dann Brei und Getreidezusätze und so weiter irgendwie oder natürlich auch das Baby-Led-Weaning, aber wenn halt einfach auch feste Nahrung dazukommt und dann auch mehr Kalorien können aufgenommen werden. Und dann ist ja dann die Spannbreite enorm gross.
Die ist sehr, sehr gross.
Also wenn wir so gegen Jährig gehen, oder, ist sie dann enorm gross.
Was auch aber noch wichtig ist zu sagen, es gibt ein Unterschied zwischen Schlafbedarf, der ist nämlich individuell. Welcher Mensch braucht viel Schlaf, welcher braucht wenig? Und dann, so sage ich jetzt mal, Übertitel gibt es noch die Lerchen und Eulen.
Ja.
Das weiss ich, das kann im Laufe des Lebens im Fall auch noch ändern. Ich bin leider eine Lerche geworden, ich bin dank den Kindern Lerche geworden, weil sie einfach so früh verwachen sind. Mittlerweile bin ich auch eine, die sehr früh verwacht. Und das ist auch okay, aber es geht darum, dass du das nicht kannst beeinflussen, wie viel Schlaf ein Mensch braucht.
Ja.
Und wenn du dann ein Misfit hast zwischen deinem Kind und dir, dann ist das für die Eltern sehr schwierig.
Ja.
Was du aber kannst schrauben, sage ich jetzt einmal, das ist der Schlafrhythmus. Und das ist definitiv abhängig, auch wenn das der Ausdruck nicht so schön ist, aber ich nenne es trotzdem, weil es doch irgendwo trifft. Es ist abhängig vom Lifestyle der Eltern. Also, wo leben sie, wie leben sie, was für Arbeitspensen haben die Eltern. Mm.
Gewohnheiten,
Wohnbedingungen und so weiter und so fort. Wie viele Kinder sind schon in ja. dem Haushalt?
Das ist ja auch immer wieder eine Herausforderung. Oder? Du hast Kinder mit einem... Also mehrere Kinder aufs Mal in Schlaf bringen, ist auch schwierig, aber mhm. wenn es dann irgendwie vielleicht ein, zwei Jahre Unterschied hat und das eine macht noch Mittagsschlaf und das andere nicht, das sind genau. ja dann auch so die Herausforderungen des Alltags, die es schwierig machen, dann eine gute Routine zu finden. Ja.
Das ist ja so, genau. Also ich finde auch, drei Kinder unter drei, das ist eine riesige Herausforderung.
Mhm.
Und wenn sie dann grösser sind, ja, die wollen eben, die einen machen ein Mittagsschläfchen, die anderen wollen ihre Freunde heim einladen und du hast vielleicht noch ein Baby, wo du froh bist, wo endlich mal könntest ablegen. Mhm. Also das sind einfach so Faktoren, die ich finde, die berücksichtigt werden müssen. Und auch da wieder mein allgeliebter Satz, der mich damals so gerettet hat und der für mich ein Gamechanger war. Die Nächte sind lang, aber die Jahre sind kurz.
Mhm.
Die Zeit, die uns die Babys, unsere Kinder, unsere Kleinkinder brauchen, in dieser Zeitspanne betrachtet, ich sage jetzt mal, in einer Lebensspanne von 80 Jahren, sind vielleicht die ersten drei Jahre, wo wir den Grundstein legen, das ist kurz im Vergleich. Mhm. Weißt du, wo sie kommen, wo sie die Nähe einfordern, wo sie ins Bett krabbeln, wo... Ich sage immer, wie ein besoffener Tintenfisch, der seinen Autoschlüssel sucht im Bett. Das ist so kurz. Und nachher sind sie im Fall nicht mehr da. Und nachher brauchen sie das nicht mehr.
Mhm.
Und was ich auch noch wichtig finde, ist, wenn ich nicht mehr kann, weißt, wenn ich meine Sauerstoffmaske nicht mehr aufsetzen kann, weil ich auf dem Zahnfleisch bin, hey, dann muss ich mir auch Hilfe holen. Und ich darf die Hilfe dann auch annehmen. Weil, wie du vorher gesagt hast, gell? Hey, ich gehe im Fall das Risiko ein, dass es mir im Fall psychisch noch nicht gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, kann es meinen Kindern auch nicht gut gehen.
Nein, auf Dauer definitiv nicht, ja. Und du sagst, beim Hilfe holen, sagst du etwas Wichtiges, oder Hilfe holen zum einen in der praktischen Bewältigung vom Alltag, oder? Also sei es, dass wirklich jemand die Zeiten abdeckt, wo du dann kannst schlafen. Und aber auch eben vielleicht in einer Beratung, oder? Um wirklich nochmal zu schauen, was kann ich vielleicht an meinen Bedingungen, die ich als Eltern dem Kind mitgebe, was kann ich da vielleicht verändern und optimieren? Gibt es da doch noch etwas, was ich machen kann, damit das Kind einfacher in Schlaf findet? Weil das ist wirklich so, so wichtig. Auch wenn man das Gefühl hat, man sieht es nicht, oder? Man sieht den Wald von lauter Bäumen nicht. Aber es kann Lösungen geben und es... Wo einem selber nicht zugänglich sind und dass man sich da die Hilfe holt, weil das möchte man, glaube ich, schon auch noch mal sagen, dass einfach unbedingt. Schreien lassen im ersten Lebensjahr, auch nachher nicht, aber im ersten Lebensjahr noch umso weniger, ist Schreien lassen einfach
nie
eine Lösung. Es ist, es gibt eine kleine Ausnahme, und zwar dann, wenn du kurz davor bist, dein Kind zu schütteln.
Ja.
Dann leist es ab und gehst raus, und es passiert nichts, wenn es irgendwie mal 15 Minuten, eine halbe Stunde schreit. Aber als Schlaftraining, als Schlafmuster, Kind schreien lassen, ist ja keine Lösung. Weil was Kind, wenn das das Muster ist, nachdem sie in Schlaf rein trainiert werden, was dann das Muster ist, das sie lernen, ist die sogenannte erlernte Hilflosigkeit. Und erlernte Hilflosigkeit ist das Prinzip aus der Psychologie. Und das heisst eben, ich habe gelernt, ich bin hilflos. Also, als Beispiel, das Baby hat Angst und kann sich einfach wie nicht beruhigen. Es braucht die Nähe und es brüllt und schreit. Und es kommt niemand, weil die Intention war, ja, wir müssen es schreien lassen, damit es sich daran gewöhnt, selber einzuschlafen. Und das Baby ist aber so, ich brauche etwas, ich melde mich, ich habe Angst. Es kommt aber niemand. Dann brüllt es vielleicht, ich weiss nicht wie lange, aber irgendwann hört es auf. Aber es hört nicht auf, weil es gemerkt hat, hey, die Welt ist nicht gefährlich und es ist alles okay und ich bin aufgehoben und wohlig warm. Sondern es hört auf, weil es aufgegeben hat.
Schrecklich.
Genau.
Sorry, aber weißt du, ich sehe dann das Kindli vor mir, oder?
Ja, das und ich habe es extra so ausgeführt.
Ja,
es hört nicht auf, weil es sich beruhigt hat. Es hört auf, weil es aufgegeben hat. Und heute weiss man, dass das das Risiko für psychische Erkrankungen, allen voran Depression, wo eben das Konzept der erlernten Hilflosigkeit auch dazugehört, das Risiko kann erhöhen. Nämlich wenn ein Mensch, der erwachsen ist, das Gefühl hat, es ist egal, was ich mache, ich kann rufen, ich kann um Hilfe beten, ich kann es irgendwie probieren, aber es bringt ja eh nichts. Mhm. Oder das ist ein typischer Gedanke oder eine typische Empfindung, die Menschen haben, die in einer Depression sind.
Ich bin auch nicht wichtig. Muster,
das ist dann eine Interpretation davon, ja, nachher im späteren Leben. Oder? Also ein Säugling denkt natürlich in dem Moment nicht so weit, dass er nicht wichtig genug ist, aber das ist dann kann dann ein Ergebnis sein, genau, das sagst du richtig, ja.
Es macht mich immer betroffen, weißt du, wenn du das nochmal so ausführst. Das ist für mich wirklich mein Menschenbild, das ich habe und Kinder gegenüber. Es ist für mich sehr schwer nachvollziehen, aber ich weiss, dass es Menschen gibt, die so verzweifelt sind, dass sie, weißt, alles ausprobieren.
Ja, ich weiss. Und es geht nicht darum, jemanden zu beschämen und nicht zu sehen, sondern einfach zu sagen, bitte, wenn ihr an diesem Punkt sind, es gibt andere Möglichkeiten, aber holt euch Hilfe. Mhm. Und vielleicht muss man auch noch sagen, woher das halt auch ein bisschen kommt. Gell? Mhm. Das ist Nachkriegsgeneration. Und ich meine, die Generationen, die haben im Fall anders zu tun gehabt. Die haben es im Fall im Alltag noch anders streng gehabt, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Die haben noch wirklich existenzielle Ängste gehabt und Überlebens und habe ich genug Geld und habe ich genug zu essen.
Yeah.
Und das haben wir weitestgehend da in Mitteleuropa zum Glück nicht. Und dort war es so, dass die Frauen haben müssen arbeiten, oder? Die Männer sind ja vielleicht verstorben gewesen oder gar nicht mehr rum. Und es ist dann einfach anders mit den Säuglingen auch umgegangen worden. Mhm. Also, die haben müssen schlafen, weil am nächsten Tag habe ich müssen arbeiten. Ja, das müssen wir heute auch. Aber doch nicht irgendwie mit der gleichen Überlebensdringlichkeit wie noch irgendwie in der Kriegs- oder Nachkriegszeit. Aber es kommt halt so ein bisschen aus dieser Zeit.
Mhm. Das ist so.
Und auch, dass man heutzutage einfach auch viel mehr weiss. Oder? Also wirklich die psychologische Forschung ist natürlich da auch viel weiter, dass man auch weiss, was man halt in den Gehirn von diesen kleinen Wesen auch anrichtet mit dem, eben mit den Auswirkungen, die es haben kann.
Viele Glaubenssätze sind von dieser Zeit. Die Lunge wird gestärkt, wenn das Kind schreit. Mhm. Du tust es verweichlichen. Du tust es verwöhnen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, hey, nein, im Fall, ein Kind kann nicht verwöhnt werden, wenn es das bekommt, was es braucht. Mhm. Und weißt, wegen der Hilfe holen möchte ich hier gerade auch nochmal eine bestimmte Bevölkerung ein Kränzchen binden. Und das sind nämlich die Väter von diesen Kindern. Mhm. Die sind nämlich wunderbare Regulatoren.
Ja.
Weil, was du vorher gesagt hast, weißt, wegen dem Summen und so, also Männer haben per se eine tiefere Stimme als Frauen. Und wenn ein Mann dort summt, richtig, der brummt so herrlich. Und ich sage das auch in der Schlafberatung, ich sage das aber auch in der Therapie. Den Müttern, dass sie das auch dürfen abgeben, sie dürfen das loslassen, sie dürfen für sich schauen, dass sie mal mehr als 2 Stunden Schlaf bekommen. Mhm. Hey, und der Papi, der kann das.
Ja, absolut.
Und sie wollen auch. Manchmal müssen sie auch. Manchmal muss ich auch ganz ehrlich sein, manchmal muss man sie überzeugen in der Schlafberatung, aber doch ganz, ganz oft sind sie extrem gewillt, die Papis. Sie wollen Vater sein und sie wollen präsent sein und sie wollen mit ihrem Kind in Beziehung treten und durch so eine schwierige Phase durchgehen. Hey, weißt du, was für ein schönes Signal das ist? Ich bin die Papi und ich beschütze dich und ich bin für dich da. Und wie wunderbar das ist, dass dann das Kind dort einschlafen kann. Und ich habe selber erlebt, wo ich kurz davor war, um zu sagen, ich ziehe aus, ihr könnt mir alle den längsten Weg, ich kann das nicht, weißt, dann kommst du in das Negative rein. Da habe ich erst gesagt, hey, mach du, ich kann nicht, ich kriege sie nicht ruhig, ich bin selber so aufgewühlt, oder? Und dann kommt mein Mann und dann geht es irgendwie gefühlt 2 Minuten und beide Kinder haben geschlafen.
Ja, aber das ist ja der typische Effekt. Oder jemand, der von außen kommt, der hat dann einfach die Entspannung. Aber ich weiss, was du würdest sagen und ich pflichte dir absolut bei.
Ich bin also, Mann, so froh, dass wir
meine Mann hat, das ist genauso wichtig gewesen, abgesehen von meinem Stillen jetzt bei uns bei der Drilling. Ich meine, der hat es einfach gebraucht. Also Das war keine Wahl gewesen. Und das finde ich wirklich, also Papis, alle, die zuhören, trauen euch, Mamis, trauen euch, euren Männern da, die ins Boot zu holen, die können das alle genauso gut. Also das geht besser, wenn man das wirklich teilt.
Als Team, es ist Teamarbeit, definitiv. Mein Mann hat immer gesagt, er kann alles außer Stille. Und er hat auch beim Dritten alles gemacht, außer Stille. Und es ist im Fall gegangen. Du hast ganz eine andere Haltung dem Kind gegenüber und dementsprechend auch eine Ruhe. Wenn du aber nicht einfach kannst Brust auspacken und als Regulationsmittel anbieten. Oder, weißt, das ist einfach ein Fakt.
Ja.
Ich möchte jetzt hier mal die Babyphase und die Anfangsphase ein bisschen verlassen und wir gehen weiter.
Ja, ich muss noch ganz einen kurzen Spoiler machen, weil mir jetzt gerade in den Sinn kommt, eben von wegen mit den Papis. Und du hast gesagt, Team, und das als Team machen, und das finde ich enorm wichtig. Und kurzer Ausblick einfach generell auf das Thema Mental Load. Wenn Papis auch schon früh mit einbezogen sind und einfach auch wissen und spüren, erfahren am eigenen Leib, was es heisst, wirklich näher dran zu sein und involviert zu sein, dann hat das auch nochmal einen anderen Lerneffekt, wenn es dann auch eben, wenn Kinder grösser sind, um Haushaltsteilung und Kinderbetreuung geht, weil man ist da dann einfach anders engagiert und involviert.
Absolut wichtig.
Sorry, ist mir jetzt einfach gerade noch in den Sinn gekommen, dann springen wir zu den Kleinkind.
Ich danke dir sehr für das Kränzlewinden und nochmal für die Papis und eben auch für die mentale Gesundheit, für die ganze Familie. Nehmen wir die mentale Gesundheit mit in die sehr herausfordernde Phase vom Kleinkindalter.
Yes.
Es ist herausfordernd, aber auch gleichzeitig, ehrlich gesagt, wahnsinnig herzig, also zumindest rückblickend. Die Kindli sind immer länger wach. Sie haben immer mehr Neugier auf die Welt zu entdecken und durch das wird auch der Tagschlaf reduziert. Und der Schlafort wird immer wichtiger. Du hast vorher noch gesagt, eben, ihr habt es im Bett gehabt bei euch oder im Kinderwagen. Und das Spannende, was ich da gemerkt habe, ist, unser Jüngster, der hat überall schlafen können. Wichtig war sein Rhythmus. Wir haben ihm das nicht so mitgegeben, aber er hat das irgendwie in sich. Und weißt du was, er hat es bis heute und er ist mittlerweile ein Teenager, ein junger Teenager. Dann kannst du auf die Uhr stellen, der Jüngste wird müde, in dem Fall ist die und die Zeit. Und es ist wirklich so. Warum ich das so sage, ist, im Kleinkindalter kommen so viele Hirnentwicklungsschritte mit der Sprache, mit der Motorik, sozioemotional. Es kommen die Autonomiephase, es kommt auch die Verlustangst, es kommt das Fremde, es kommt Kita, es kommt ja dann auch andere Familienmitglieder vielleicht, die dazukommen oder und so weiter und so fort. Also vielleicht ist ein Umzug da, was auch immer. Und das kann alles der Schlaf eben auch stören.
Ja.
Also ich würde nicht unbedingt stören nennen und ich mag das Wort Schlafregression überhaupt nicht.
Nein.
Weil das so einen Rückschritt bedeutet. Nein, es ist ein sichtbares Zeichen von Hirnreife.
Ja, und ich glaube, es ist ja nicht eine Regression, sondern man kann es auch anders betrachten. Wenn viel im Aussen passiert und sich verändert, muss man auch wieder schauen, was ist denn drunter? Und Kinder werden zwar autonomer, aber das Bindungsbedürfnis und das Bedürfnis nach Sicherheit, das bleibt genauso ein Grundbedürfnis. Und wenn mehr los ist im Aussen, dann muss ich zur Ruhe kommen, eben vielleicht auch wieder mehr Sicherheit haben im Innen. Und wie hole ich mir die? Indem ich eben vielleicht wieder mehr zu Mami und Papi gehe oder mehr brauche oder schlechter einschlafe. Und das, ja, ich glaube, das wirkt manchmal so frustrierend, weil man denkt, oh, jetzt hat es doch durchgeschlafen und jetzt ist es irgendwie zwei und warum jetzt wieder etwas, oder? Und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen, dass das wie normal ist und dass man nicht kann so nach der Vernunft gehen, also im Sinne von, als wäre Schlaf ist keine Vernunftsleistung. Oder es ist nicht so, du hast doch jetzt das ein Jahr lang können und jetzt geht es nicht mehr.
Nein, das ist definitiv nicht. Ich habe vorher so müssen lachen, weil mir in den Sinn gekommen ist, wo unsere Zwillinge drei sind. Wir so lange haben müssen Händchen heben, bis sie endlich eingeschlafen sind in ihren Bettchen und ich zwischen diesen zwei Bettchen gesessen bin und links und rechts Händchen gehabt habe.
Oh, das kenne ich.
Und irgendwann habe ich nicht mehr sitzen, weil als ich 30 war, bin ich hochschwanger gewesen. Und habe einfach nicht so gut am Boden sitzen. Darum habe ich so müssen lachen, weil dann habe ich irgendwann einfach definitiv weniger Geduld gehabt und habe dann gefunden, Mann, du musst mich jetzt ablösen.
Ja, absolut.
Aber auch da, ich meine, ich habe eine Limitierung gehabt und weißt, es war so offensichtlich gewesen und ich bin dann auch da so ehrlich mit mir gewesen und habe gesagt, hey, weißt du was, du kannst einfach nicht und du legst jetzt an, deine Füße machen weh, die Rücken macht weh. Und irgendwie musst du zum 98. Mal aufs WC, weil schwanger, oder? Und das ist für mich so wie klar gewesen dann. Weißt, ich habe es erkannt bei mir, ich bin reduziert, in Anführungszeichen. Und dann ist das so klar gewesen, hey, ja klar, dann hole ich mir Hilfe. Oder dass ich mit einer Freundin abgemacht habe und dann bei ihr daheim und habe gesagt, du, sorry, könnte ich einen Mittagsschlaf bei dir machen? Nein, wirklich, weil ich einfach nicht konnte. Ich meine, du bist schwanger, hallo, und du hast zwei kleine Kinder. Wer ist denn da nicht mit? Und sie hat gelächelt und hat gesagt, ich schaue auf die zwei Grossen, leg du an. Und weißt, das ist das, was ich meine. Ich habe mir Hilfe geholt und ich habe sie gelernt annehmen. Ja. Und ich habe auch können... Ich habe ja dann gewusst, meine Kinder sind sicher, es ist alles gut und so. Und ich habe dennoch geschaut, dass meine Kinder einen Rhythmus haben, dass sie feste Bettzeiten haben, dass sie ihr Bett haben, das nur zum Schlafen ist. Wir haben es auch sehr wissentlich so eingerichtet, dass es ein Spielzimmer und ein Schlafzimmer gibt. Dass das Schlafzimmer mit den Bettern nicht zum Spielen assoziiert wird, das war ganz klar bei uns, aber auch hier unsere Regeln. Auf dem Bett wird nicht gegummt, es ist kein Trampolin, es wird nicht, genau, kein Spielen,
das ist
Schlafen.
Da nennst du so Faktoren von der Schlafhygiene, gell, wenn wir das vielleicht noch
erschwert genau,
benennen.
Danke für das Schlafwort.
Es darf ja jeder selber definieren, aber man kann halt auch mit gewissen Bedingungen einfach anschauen und überdenken, was eben da Sinn macht. Du hast gesagt, zum Beispiel etwas ist halt einfach... dass das Bett möglichst nur mit Schlafen assoziiert soll sein und nicht nur mit Spielen.
Ja, genau.
Weil wie soll ein Kleinkind verstehen, dass es tagsüber darf im Bett rumturnen, lesen und gumpen und machen und am Abend soll es liegen und einschlafen.
Genau. Ja. Das geht nicht auf, es ist viel zu jung, um das können abstrahieren.
Also das sagt man ja abgesehen davon auch bei den Erwachsenen, dass man eigentlich soll,
genau.
Ja, seine Bettzeit begrenzen und nur ins Bett gehen, wenn man wirklich müde ist und einschlafen will. Ja.
Was da auch noch bei der Schlafhygiene, bei Erwachsenen, kann man sich selber an der Nase nehmen, die, die sich ertappt fühlen, wissen es, auch mit Screentime. Also das Blaulicht ist natürlich ganz ein wichtiger Faktor zum Vermeiden, respektive für die Schlafhygiene, bevor du ins Bett gehst, dass du eine Stunde vorher, manche sagen sogar zwei Stunden bevor sie ins Bett gehen, wirklich kein Blaulicht mehr. Und dann sich ins Bett legen und ein Buch lesen oder irgendwie Musik hören oder einen Podcast hören. Und dann eine körperliche Entspannung haben, auch eine mentale Entspannung haben und dann genug entspannt sind, um einschlafen
können. Ja.
Und wenn wir das unseren Kindern vorleben,
ja.
Auch da, wir sind wieder Vorbild. Wir tun ein Ritual abhalten. Bei uns war immer so, Bischele, Zehnputzen, eine Geschichte, respektive bei uns noch singen von drei Schlafliedli. Und dann haben unsere Kinder sehr, sehr lange dürfen wünschen, ob sie wollen, dass wir am Bett dran sitzen oder ob sie wollen, dass wir noch kurz zu ihnen liegen. Bis der Tag gekommen ist, Elian, wo sie gesagt haben, also singen müsst ihr nicht mehr. Und ganz ehrlich, die konsterniert auf dem Sofa nachher gesessen ist und ein bisschen rumgehaut hat, das bin ich gewesen. Und hat gesagt, okay, in dem Fall ist gestern das letzte Mal gewesen, wo wir ihnen gesungen haben. Und das ist okay so. Sie haben eine Reife gezeigt und weißt, wie schön, sie haben auch das Wort dafür gehabt. Mein Bedürfnis ist nicht mehr deckt, dass ich ein Liedli brauche, sondern es geht auch ohne. Ich möchte lieber deine Hand heben oder mit dir noch schwätzen. Und hey, das sind so schöne Gespräche, die dann entstanden sind, wo sie Kind gsi sind. wo sie genug Worte hatten, wo sie von ihrem Kindstag erzählen konnten oder Schultag, von Erlebnissen, die sie beschäftigt haben, wo sie den Tag Revue passieren mhm. Oder auch, hey, ich bin so aufgeregt wegen morgen und dann das und das passiert oder sap und jenes oder
ja.
Positive Aufregung oder auch eine Angst, weißt? Und wir unseren Kindern immer gesagt haben, ihr seid willkommen, ihr dürft immer zu uns kommen in der Nacht. Das haben wir nie verwehrt.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man nebst dem Ritual, das man hat, oder innerhalb des Rituals, gerade wenn Kinder älter werden und sich auch langsam sprachlich ausdrücken können, wirklich die Momente noch schafft, wo man dem Kind den Raum gibt, wo sie etwas erzählen können oder wo man sie fragt, auf was sie sich freuen am nächsten Tag, sodass einfach noch so ein bisschen etwas kann verarbeitet werden.
Mhm. Ja, genau.
Aber was du vorher erzählt hast, das ist natürlich sehr schön, gell, wenn du sagst, wenn deine Kinder sagen, ich brauche etwas nicht mehr, aber wo es halt im Kleinkindalter häufig dann ein Missfit gibt, wo es irgendwie nicht zusammenpasst zwischen den Erwachsenen und dem Kind, ist das Kind manchmal einfach eine wahnsinnig lange Einschlafbegleitung braucht. Und die Eltern eigentlich schon gern verständlicherweise auch einfach mal Feierabend hätten und nicht noch möchten eine Stunde oder eineinhalb Stunden im Zimmer oder vor dem Zimmer sitzen. Und ich glaube, das sind so die herausfordernden Sachen, die ganz, ganz vielen Eltern zu schaffen machen. Und ja, also auch da, es ist natürlich eben, es ist nicht mehr wie beim Säugling mit dem Ja nicht schreien lassen. Aber auch dort, man kann nicht einfach sagen, Tür zu, fertig, bumm, tschüss.
Mhm.
Oder? Also es ist immer noch auf eine andere Art und Weise, aber es muss immer noch, die Kinder müssen sich immer noch sicher fühlen.
Ja, das
und
bleibt.
Sie müssen sich immer noch, das bleibt immer. Das ist ja auch jetzt, auch als erwachsene Person. Also ich merke das zum Beispiel selber, irgendwie, wenn mein Mann noch irgendwie noch draußen ist oder noch gerade laufen und ich bin vielleicht schon im Bett und dann muss ich schon, muss ich schauen, ist wirklich auch die Haustür zu? Oder? Also bin ich sicher? Das ist zum Beispiel etwas, was ich als Erwachsene ja immer noch habe. Und eben unsere Kleinkinder oder dann auch Kinder, ich glaube, das geht fließend über, die müssen sich sicher fühlen. Sicher heisst, es ist okay. Ich habe vielleicht zwar morgen eine Prüfung, aber die Welt ist okay. Ich bin sicher. Mhm. Ich habe vielleicht gerade gestritten, aber wir haben uns wieder versöhnt. Es ist trotzdem alles in Ordnung. Oder?
Ich werde immer noch geliebt und ich werde dann auch beschützt. Oder? Das ist auch ein ganz wichtiges Signal. Wir dürfen streiten, wir dürfen eine Auseinandersetzung haben, aber ich werde dich immer beschützen, ich werde immer deine Mami, die Papi sein.
Genau. Aber genau dort wird es dann schwierig, wenn die Reibung kommt, wo Eltern vielleicht zu Recht und verständlicherweise genervt sind, weil sie immer noch beim Kind sitzen müssen, weil es immer noch nicht schläft. Und das Kind natürlich die Genervtheit dann auch wiederum spürt. Und natürlich umso mehr, wie nachher geht, oder wenn die Eltern dann rausgehen, oder? Dass sich das dann wie auch so ein bisschen aufschaukeln kann. Das ist etwas, was ich auch sehr häufig erlebe in der Beratung und das selber kenne. Ich meine, meine Kids, die haben auch relativ lange Einschlafbegleitung gebraucht gehabt. Ich glaube, sie haben dann erst so gegen, ich glaube, bis vier bin ich sicher bei ihnen im Zimmer gewesen. Da sind noch alle drei zusammen gewesen. Und dann haben sie nachher später ein eigenes Zimmer bekommen nach unserem Umzug. Und da bin ich vorne draussen gewesen. Und dann konnte ich mich so langsam zurückziehen. Aber auch dort ist es wie so ein schleichender, ein Ausschleichen, besser gesagt.
Ja,
was es irgendwie schön gebraucht hat, um können merken, okay, das Baby ist zwar immer weiter weg, nicht mehr im Zimmer, vor dem Zimmer, im anderen Zimmer, irgendwo, oder? Und sie können trotzdem noch schlafen und so mit den positiven Erfahrungen, die sie machen, dann auch das Vertrauen gewinnen von, ich kann das, ich kann loslassen. Aber auch da funktioniert es nicht mit Druck und Zwang. Es braucht wie eine klare Einstellung von den Eltern, von beiden, oder? Wie wenn wir es machen, was ist uns wichtig und dann vielleicht auch mal eine Botschaft an Kind, wir üben jetzt das und das üben. So und so ist es und wir sind da.
Und wir begleiten euch.
Ja, wir begleiten euch, wir sind da, aber es gibt auch Grenzen. Oder? Also ich komme dann halt nicht zum 17. Mal nochmal rein, gehe nochmal ein Küsschen geben, aber ich bin da. Und das muss man dann halt wie auch aushalten und durchhalten über Ich glaube, man bei den kleinen Kindern sagt man ja immer, glaub, zwei Wochen, oder? Ist das richtig?
Ja, also ich finde, prinzipiell kann man sagen, es braucht so 10 Tage bis 14 Tage, bis eine Transition vollzogen ist, bis sich etwas etabliert hat, also auch neuronal sich etabliert hat. Es ist ja eine Gewöhnung, oder? Es ist eine Veränderung. Mhm. Und was du ganz wichtig gesagt hast, was ich nochmal betonen möchte, ist, als Eltern musst du ein Team sein. Und ihr müsst beide am gleichen Strang ziehen. Und was ich auch noch ganz eine wichtige Sache finde, was du angesprochen hast, weißt, sie schlafen im gleichen Zimmer, das ist das sogenannte Geschwisterte-Bett. Mhm. Also sie müssen nicht im gleichen Bett sein, aber sie haben ja dann ein Co-Sleeping. Das heisst, eben, es ist noch jemand anders im gleichen Raum, der mit mir schläft. Und das gibt natürlich auch noch mal eine Sicherheit. Da finde ich jetzt persönlich den Vorteil bei Merling. Die sind dann irgendwie aus praktischen Gründen dann schon mal im gleichen Zimmer zum Schlafen. Und wenn sie dann die Hirnreifung erreicht haben, ich würde jetzt mal einfach sagen, Pi mal Daumen, mit 3-Jährig kann ein Kind im eigenen Zimmer, im eigenen Bett schlafen. Dass das absolut möglich ist, das mit dem sogenannten Familienbett ausquartieren in ein Geschwisterbett oder in ein eigenes Zimmer. Aber wie du sagst, hey, auch das muss vorbereitet sein und da redest du mit deinen Kindern. Also Kinder vor vollendeten Tatsachen zu stellen, finde ich sehr schwierig. Mhm. Sie haben dann eben auch das Recht zu sagen, nein, den Quatsch mache ich nicht mit. Also,
sie machen es einfach. Genau, ja, sie sagen einfach nicht. Und sie zeigen es dann natürlich. Und man kann nicht von einem Tag auf den anderen, ja. Hey, aber bei den Geschwistern im gleichen Zimmer, hey, ich gebe dir absolut recht, und das kann funktionieren, das kann aber auch dazu führen, gerade am Anfang, dass es eher unruhig wird, weil sie anfangen zu spielen miteinander. Aber das ist dann wieder, da ist einfach die Variationsbreite auch wieder hoch und man muss jede Situation halt individuell anschauen und sich wirklich überlegen, was ist das kurzfristige Ziel und was ist das mittel- und langfristige Ziel, wo wollen wir herren, oder?
Und da finde ich nochmal den Input wichtig von meiner Seite, holt euch professionelle Hilfe. Es gibt ganz tolle bindungsorientierte Schlafberatung, die mit euch können anschauen können, was ist eigentlich euer Thema, um was geht es und was wollt ihr als Eltern, oder vielleicht merkst du dann, wir sind eigentlich ein bisschen zu wenig klar. Mama will das, Papi will etwas anderes und die Kinder wollen noch mal anders. Und da finde ich wichtig, wenn eine Veränderung soll stattfinden, dass man dann auch mit jemandem kann hinsitzen kann, weißt, wo ein bisschen wie ein Leuchtturm fungiert und den Weg kann zeigen, wo stand ich und wo wollte ich hin. Und das, was du auch noch so gesagt hast, ja, es braucht Planung und es braucht Begleitung. Einmal mehr. Mhm. Und auch für mich als Eltern, also weißt du, der ältere Schlaf, der verändert sich ja dann auch. Und magst du dich erinnern, am Anfang haben wir doch beide gesagt, wir haben irgendwie Angst gehabt, wir sind sehr alert gewesen, wir sind so in einer Alarmbereitschaft gewesen und irgendwann wirst du ja ein bisschen entspannter, weil du weißt, wie es geht. Und andererseits, sie schlafen ja dann auch besser und bei uns beiden haben unsere Mehrlings ja dann besser können schlafen und Einlings haben ja besser geschlafen. Aber es macht eben schon auch etwas mit uns Eltern.
Absolut.
Und da bist du ja diejenige, wo dann weiss, aus beruflicher Erfahrung, was ist denn mit diesen Eltern, wenn sie eben den Absprung, sage ich jetzt mal, nicht ersichtlich ist, weisst
du? Ja, ich greife gerade noch mal kurz auf, was du vorher gesagt hast, dass man so alert ist. Oder? Dass ganz am Anfang ist man als Mutter und auch als Vater natürlich einfach noch wachsamer. Oder? Und man ist wirklich mehr so im Bewusstseinszustand, dass man selber die Zeichen wie will erkennen. Und wenn dann aber mit den Jahren Kind besser schlafen, eben im Normalfall, dann kommt ja irgendwann das Vertrauen zurück und man merkt, hey, das Kind meldet sich schon, wenn es etwas braucht. Oder? Ich sage jetzt als Beispiel meine Kleinste. Ich meine, ich weiss einfach, die steht dann irgendeinmal mit dem Wasserfläschli und dem Stock, die steht sie vor unserem Bett. Und die kommt dann schon, oder? Und sie sagt damit auch, hey, heute Nacht habe ich nichts geträumt, da habe ich nicht müssen kommen. Und nachher sagt sie, ja, ich habe vom Wolf geträumt und dann bin ich aufgekommen, oder? Also ich weiss, sie kommt. Und so dann kann schön. Ich auch loslassen. Oder? Ja, und genau. Ob sie dann noch reinkriegt, das stört mich dann überhaupt nicht. Schlafen alle wieder weiter.
Ja.
Und so kann ich auch loslassen. Aber eben, was du vorher angesprochen hast, wenn das Nervensystem halt in dieser erhöhten Alarmbereitschaft wie hängen bleibt von den sag ich jetzt mal, von der ersten Zeit, oder? Dann, und die Regulation bei einem selber als Erwachsenen nicht kann stattfinden, dann ist das natürlich extrem erschöpfend über die Jahre hinweg. Und man kommt vielleicht selber nicht mehr richtig in den Tiefschlaf rein. Man verwacht auch immer wieder und muss immer wieder schauen, ist etwas mit dem Kind, mit dem Kind. Und das ist dann wirklich ein Zeichen davon, dass man auf dem Weg in die Erschöpfung ist. Ja. Mhm. Und das ist ja dann der Teufelskreis. Oder bei einer Schlafstörung ist ja dann eben, eigentlich gibt es von außen keine ersichtlichen Gründe mehr. Ich müsste doch können schlafen. Oh, jetzt ist schon zwei, jetzt ist schon drei, jetzt kann ich nicht schlafen. Warum kann ich nicht schlafen? Dann fängt das Grübeln an. Oder man wird wütig, man nervt sich. Und, also da dreht sich dann das alles weiter und es tut sich wie selber aufrechterhalten mit diesen Schlafstörungen. Und das ist dann eigentlich wie etwas Besonderes, was man halt auch muss betrachten und wo man dann halt allenfalls auch mit professioneller Unterstützung sollte anschauen. Aber einfach vom Verständnis her ist es wie wichtig zu merken, dass sich da etwas verselbstständigt hat. Und dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass man bewusst wieder Regeneration, Entspannung und Erholung kann pflegen kann. Auch tagsüber, oder? Das sind dann auch vielleicht gewisse entspannende Massnahmen oder Therapien, die hilfreich sein können, dass man da einfach sein Nervensystem wieder regulieren kann. Und man muss natürlich dann auch anschauen, was ist denn auch tagsüber los, oder? Vielleicht mit dem Kind, was für Stressfaktoren gibt es denn da? Und auch die dann anschauen. Aber das ist, ja, das ist allenfalls wirklich wie ein grösseres Thema, das wir jetzt da sicher nicht abschliessend behandeln können. Aber auf jeden Fall auch wichtig, dass Eltern sich da ganz bewusst sich selber zuwenden und Unterstützung in Anspruch nehmen, wenn sie selber nicht mehr gut schlafen, obwohl die Kinder eigentlich bereits durchschlafen.
Mit der Hirnentwicklung und Hirnreifung ist Schlaf ja ganz eng verbunden. Also nicht nur in der Sportmedizin wird Schlaf immer wieder hochgepriesen. Es ist auch bei, in Anführungszeichen, normalen Menschen, jungen Menschen, wo motorische
Entwicklung... Ja.
Weißt, auch die müssen genügend Schlaf haben, damit sie sich gesund entwickeln können.
Mm.
Und Kinder, die nicht gut schlafen können, die entwickeln sich dann auch nicht gut weiter. Und wenn das okay ist, ich würde jetzt gerne eigentlich zu der goldenen Drei kommen, weil wir eigentlich nochmal die Zusammenfassung können machen.
Auf jeden
wir
Fall.
Haben so viele Themen angesprochen. Ich hoffe, wir haben
ein bisschen einen roten Faden können behalten.
Wir haben einen roten Faden können behalten und niemand ist auf der Strecke eingeschlafen.
Nein, hoffen wir nicht.
Elian, magst du mal anfangen?
Ja, sicher, sicher. Ja, also der erste Punkt, den wir euch möchten mitgeben für uns Bewusstsein, dass ist, dass guter Schlaf geht Hand in Hand mit Urvertrauen und mit sicherem Bindungsverhalten. Das heisst so viel wie, dass um gut zu schlafen, muss man können entspannen und man muss sich können sicher und geborgen fühlen. Als Eltern schaffen wir da dafür die Rahmenbedingungen. Und wenn es schwierig wird, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns Hilfe holen.
Als zweites, Schlafbedarf ist etwas Individuelles. Das kann man nicht daran umschrauben, aber die Möglichkeit, mit dem Schlafrhythmus zu arbeiten, das kann beeinflusst werden. Faktoren da sind sicher das Leben und der Alltag. Das kann man anpassen. Was ich hier möchte herausstreichen, ist eine Schlafhygiene, die sehr wichtig ist.
Der dritte Punkt ist, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Schlafsettings. Also das heisst, die sind angepasst an den individuellen Bedürfnissen und den Wert der Familie. Wichtig ist einfach, dass das Grundbedürfnis der Kinder nach Sicherheit und Bindung immer berücksichtigt werden. Auch wichtig ist, dass man sich bewusst ist, je nach Alter und Reifung der Kinder muss man wieder Änderungen vornehmen an den Schlafsettings.
Elian, bevor wir zwei wegdösen, dürfen wir uns noch verabschieden. Es hat richtig Spass gemacht. Danke dir vielmals.
Und danke dir ebenfalls.
In dem Fall.
Dann wünsche ich dir eine gute Nacht.
Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut.
Tschüss. Ciao, ciao. Erhol dich gut.
Tschüss. Tschüss. Ciao.